Zum ja, wir haben jetzt eine gute halbe Stunde Zeit für erstens Nachfragen, zweitens offene Diskussionen dessen, was Sie gehört haben. Ich will jetzt gar nicht zusammenfassen. Partiell haben Sie ein hohes Maß an Übereinstimmung gehört, was die Beurteilung der grundsätzlichen Entwicklungstendenzen betrifft. Partiell gab es eine Reihe von Unterschieden. Zum Beispiel die Einschätzung der Weiterbildung war doch sehr unterschiedlich. Die Einstellung der Bedeutung der Angebots-Nachfrage-Relation im Bereich der MINT-Berufe unterschied sich beträchtlich. Alles das können wir jetzt miteinander diskutieren. Wer möchte den Auftakt machen? Ja, bitte.
Ich will mal gleich mit dem Schlimmsten anfangen. Beide Referenten waren sich einig darüber, dass die Herausforderungen so groß sind, dass sie nicht alleine von einem Bildungs- oder Wissenschaftsministerium gelöst werden können, sondern dass die Wirtschaft eine Rolle spielt, dass die Arbeitsmarktpolitik eine Rolle spielt und letztendlich die Sozialpolitik. So, wenn das so ist, und da würde ich Ihnen sofort zu Recht geben, dann kann man das sicher nicht hinstellen und das frei nach dem Motto, dass diese These verbreite ich jetzt mal ein Jahr in Vorträgen und dann wird sich die Welt verändern. Jeder weiß, dass ein Jahr mit Vorträgen ergebnislos zu Ende geht, sondern eine solche Querschnittsaufgabe muss organisiert werden. So, können Sie nun ein Superministerium schaffen, wo dann alles dies drin ist, würde scheitern. Die Überforderung würde viel sein. Aber können Sie irgendwelche Querschnittskonferenz oder Tagung veranstalten, mehrfach im Jahr, wo alle diese wichtigen Bereiche, die in verschiedenen Ministerien organisiert sind, länderübergreifend irgendwann mal zum Austausch kommen? Wie soll das passieren? Sonst bleibt das alles im Luftleeren Raum.
Ich würde vorschlagen, wir sammeln einfach erstmal zwei, drei Äußerungen und dann gibt es die Möglichkeit, darauf zu antworten.
Ja, Wilhelm Weicher vom Handelsverband Deutschland. Ich habe drei Fragen zunächst mal und Anmerkungen. Zunächst mal bin ich Herrn Klöß sehr dankbar, dass er im Bereich Weiterbildung den Blick dann doch deutlich geweitet hat und über das Denken in Kursen, in Lehrveranstaltungen und sowas weit hinausgegangen ist. Wenn wir uns in der weiterbildungspolitischen Diskussion tatsächlich auf Kurse begrenzen würden, Herr Bethke, dann macht es auch in der Tat keinen Spaß mehr, darüber zu reden. Weiterbildung ist sehr viel mehr und da haben wir in Deutschland doch sehr viel mehr zu bieten, in den unterschiedlichsten Bereichen, nicht nur in den Unternehmen, auch in der privaten Weiterbildung. Die Abschlussquote in der Ausbildung soll von 83 auf über 90% gesteigert werden, haben Sie gesagt, Herr Bethke?
Nein, darf ich gleich korrigieren, Herr Weicher? Der Anteil der Jugendlichen unter 25 Jahren, das ist der Indikator, ohne abgeschlossene Berufsausbildung.
Okay, dann habe ich es falsch verstanden.
Den Ausbildungsabschluss, keine valide Statistik. Wir haben nur die Prüfungsstatistik, die aber nur auf die Prüfungsteilnehmer bezogen ist und nicht auf die Auszubildenden. Da haben wir ein großes Problem. Wir hoffen, dass wir durch die neue Ausbildungsstatistik dann wirklich Verläufe nachzeichnen können, weil das dann eine Individualstatistik ist. Okay. Da müsste sich das verbessern. Aber sonst.
Aber zu dem Thema, die Berechnung des BIP zum Ausbildungserfolg nach in der dualen Ausbildung, Prüfungserfolg, die geben unter Berücksichtigung der Wiederholungsprüfung, die man da ja nun machen kann, deutlich höhere Quoten an als die 83% oder die simple Quote, die man aus der Zahl erfolgreicher Prüfungen durch Prüfungsteilnehmer herausfinden kann. Dann der zweite Punkt, der betrifft MINT. Herr Klöß, habe ich diese eine Tabelle, die Sie da angeboten haben, richtig verstanden, dass wenn man das jetzige MINT-Absolventenniveau in Zahlen fortschreibt über die nächsten Jahrzehnte, diese 83.000 oder 85.000, hat man nicht nur den Ersatzbedarf gedeckt, sondern auch noch Expansionsbedarf? Oder habe ich diese Tabelle falsch verstanden, ähnlich wie die Zahl eben? Und dann habe ich noch einen grundsätzlicheren Punkt, der betrifft das Verhältnis beruflicher Fortbildung, Aufstiegsfortbildung insbesondere und Hochschulbildung. Wir haben heute Vormittag und hier auch massive Hinweise auf die erhebliche Überlast an den Hochschulen. Und die Schwierigkeiten gehört, da mehr Effizienz reinzubringen und mehr Ressourcen. in Richtung Hochschulen zu bekommen. Wir wissen, Höherqualifizierung ist ein zentrales Thema für unsere Wirtschaft und für die gesamte Gesellschaft. Herr Bethke hat die berufliche Aufstiegsfortbildung, Meistertechniker, Fachwirte, bei der Behandlung des Themas Durchlässigkeit in Richtung Hochschulen als Umwegproduktion bezeichnet, als Umweg. Nicht nur direkt von der Ausbildung in die Hochschulen, sondern auch der Umweg über die Fortbildung muss möglich sein.
Aber nicht negativ.
Das Wort Umweg ist das Problem.
Nein.
Na natürlich, Herr Bethke, damit suggerieren Sie, das ist verlorene Bildungs- und Lebenszeit. Tatsächlich zeigen die Berufswerte, nochmal Herr Bethke, tatsächlich zeigen die Berufswertigkeitsstudien, die wir in NRW bekommen haben, die dankenswerterweise entwickelt wurden, dass Fachwirte und Meister ein Kompetenzniveau erreichen, das vergleichbar zu dem ist, was der Bachelor auch erreicht. Und auch die Beratungen im Rahmen der Erprobung des deutschen Qualifikationsrahmens haben auch dieses bewiesen. Daraus folgt bildungspolitisch, man muss nicht unbedingt die Leute an die Hochschule reden und motivieren. Man muss gleichermaßen oder vielleicht in Zukunft noch viel stärker, weil der Weg einfacher ist und auch die öffentlichen Finanzen nicht so belastet, den Weg über Berufsausbildung und über berufliche Aufstiegsfortbildung propagieren, um leistungsfähige und aufstiegsorientierte junge Leute direkt ins Beschäftigungssystem zu bringen. Die können da Karriere machen, die können hervorragend Geld verdienen, die erreichen ein Kompetenzniveau, das die derzeitigen Bachelor aus meiner Sicht häufig übersteigt.
Ich bin ja der Moderator, aber als empirischer Hochschulforscher würde mich da sehr interessieren, wie man eigentlich messen will, dass Absolventen einer beruflichen Aufstiegsfortbildung dasselbe Kompetenzniveau wie Bachelors erreichen. Also das würde mich nur wirklich sehr interessieren.
Ein vergleichbares, nicht ein gleichartiges.
Also ich kenne nicht eine einzige Untersuchung, die das je thematisiert hat.
Die Berufswertigkeitsstudien, die in NRW gemacht wurden, also, die thematisieren das sehr gut und sehr richtig und methodisch ordentlich.
Aber ich darf das sagen, dass ich da erhebliche Zweifel an dieser These habe, dass man eine Gleichwertigkeit von Hochschulabschlüssen mit einer Gleichwertigkeit von Abschlüssen der beruflichen Fortbildung herstellt. Ich bin einer eigentlich der größten Propheten für eine stärkere Durchlässigkeit zwischen beruflicher Bildung und Hochschule. Aber Durchlässigkeit zwischen beruflicher Bildung und Hochschule ist noch was anderes, als zu sagen, sozusagen der Absolvent einer beruflichen Aufstiegsfortbildung auf der Ebene Techniker, Meister oder ähnliches mehr erreicht dasselbe Kompetenzniveau wie ein Bachelor.
Nein, ein Vergleichbares.
Dasselbe nur ein Vergleichbares. Ja, was sind Benchmarks für Vergleichbarkeit? Wie will man denn ein Bachelor in der Germanistik mit einem Techniker vergleichen? Also das scheint mir... Also da wage ich erhebliche Zweifel dran anzumelden, ob man so etwas, solche Vergleiche, das war ich mal bei Ihrem Begriff, überhaupt herstellen kann.
Leute in der Praxis sind die oft auf den gleichen Stellen eingesetzt.
Ja, aber hören Sie, darf ich mal kurz...
Und oft sind die aus der Praxis gekommenen erfolgreicher in diesen Positionen als die in der Theorie an der Hochschule gelernt
haben. Aber lieber Herr Wolf, Wir haben den Bachelor kurze Zeit und wir sind uns alle darüber einig, dass der Bachelor im Augenblick in einer Umbruchphase ist, weil er bisher zur Struktur der deutschen Hochschullandschaft nicht passte. Das muss man doch nun auch mal sehen. Wir haben also einen riesen Grauzone zwischen Fachhochschulabsolventen, Bachelor und Aufstiegsfortgebildete aus dem dualen System und dual Ausgebildete. Ich glaube, das wird sich auf dem Arbeitsmarkt erst in den nächsten Jahren neu einpendeln. Ich will Ihnen auch überhaupt nicht widersprechen, dass viele, sagen wir mal, nicht mehr Bankfachwerte oder auch Handelsfachwerte und so weiter, ja, ein gleiches Qualifikationsniveau wie Bachelor absolvieren.
Vergleichbar ist, nicht ein gleiches.
Ich würde Ihnen da sogar, aber wir haben die Nachweise bislang nirgendwo. Und jetzt kommt ja ein anderes Frage hinzu. Mit welchem Ausgangsbildungsniveau gehen die in die Weiterbildung rein? Wenn Sie auf die Fachwirte verweisen, da haben wir ja zu einem nicht unerheblichen Teil ohnehin schon Abiturienten drin. Und das heißt, es sind die Gruppen, die von der formalen Grundbildung her also relativ hoch angesiedelt und Kompetenten mitbringen. Aber ich will da, Ihr Beispiel ist ein wunderbares Beispiel für die Frage von Herrn Schlich, also Querschnittsfragen. Wie werden wir in Zukunft, wenn wir nicht die ganze Sache alleine dem Arbeitsmarkt überlassen wollen, wie werden wir diese Probleme von Gleichwertigkeit sofort überhaupt lösen, weil wir im Augenblick keine Standards dafür haben?
Sie wollten noch was
sagen? Ja, eine Nachfrage oder eine Anmerkung noch. Der größte Teil der Fortbildungsprüfungsteilnehmer ist eben nicht Abiturient, der hat in der Regel einen Realschulabschluss gemacht. Es sind natürlich auch Abiturienten dabei, es sind aber auch Hauptschulabsolventen dabei. Der Zugang ist jedenfalls offen. Und auch die können über berufliche Praxis Karriere machen. Und Sie haben ja vorhin auch dafür plädiert, kritisiert, dass zu wenig Abiturienten ihre Studierberechtigung auch wahrnehmen. Ich finde, das ist ein Kompliment, dass viele Hochschulberechtigte, Hochschulzugangsberechtigte, Abiturienten an die berufliche Qualifizierung in Betrieb, in Berufsschule und an Aufstiegsfortbildung machen, dass sie eben diesen Karriereweg gehen. Und den muss man stärker propagieren. Das darf man nicht beklagen, dass Abiturienten mit allgemeiner Hochschulzugangsberechtigung diese nicht wahrnehmen. Die schauen sich nämlich an, wo kann ich was werden, wo kann ich Karriere machen, wo kann ich meine Talente am besten einsetzen. Das ist ja in vielen Fällen eben nicht das Studium.
Also wenn
Sie und das ist ja die Konsequenz für die Bildungspolitik.
Also wenn Sie sich die Übergangsquoten von Abiturienten, von Studienberechtigten in der Berufsausbildung in ein Hochschulstudium angucken, dann wäre ich da sehr vorsichtig, ich meine, warum wandert denn jeder zweite von denen anschließend wieder in ein Hochschulstudium ab? Also ich wäre sehr vorsichtig also Sie rennen bei mir und bei Herrn Bethke sicherlich in gleicher Weise offene Türen ein, was die Diskussion über eine erforderliche größere Durchlässigkeit zwischen beruflicher Bildung und Hochschule betrifft. Aber wenn man diese Diskussion mal ganz kurz resümiert, ich meine, wir haben einen enormen bildungspolitischen Fortschritt in der Bundesrepublik dadurch erreicht, und das ist an den Hochschulen ein heiß umstrittenes Thema, dass die Kultusministerkonferenz vor einem Jahr gesagt hat, Abschlüsse der beruflichen Aufstiegsfortbildung gelten als allgemeine Hochschulreife. Das ist ja beginnende Rechtssituation in Deutschland. Das müssen die Länder, die KMK hat es vereinbart, die Länder müssen es noch umsetzen, da ist der Umsetzungsstand in den Ländern unterschiedlich, da gibt es wohl auch Länder, die da noch etwas zögern, einige Länder gehen da voran. Ich persönlich finde, das ist ein großer bildungspolitischer Fortschritt, weil damit, jetzt bleibe ich mal bei der Begrifflichkeit, eine gewisse Gleichwertigkeit zwischen Abitur und den Abschlüssen der beruflichen Fortbildung hergestellt wird. Aber Sie gehen jetzt noch einen Schritt weiter. Sie sagen jetzt sozusagen, auf der Ebene von Hochschulabschlüssen ist das Ganze sogar noch vergleichbar. Und das ist eine neue Ebene der Diskussion. Aber Sie hatten eingangs jetzt zwei Fragen gestellt. Ich glaube, Herr Klöß, zu diesen Fragen müssten Sie jetzt noch die Möglichkeit einer Antwort haben.
Ja, ich auch so weiter. Gleichwertigkeit zwischen Abitur und beruflicher Aufstiegsfortbildung. Da steht die Aufstiegsfortbildung über.
Im Blick auf Aufnahme an Hochschulstudium, also wir reden über Gleichwertigkeit im Blick auf ein Hochschulstudium, nicht im Blick auf berufliche Qualifikation.
Also ausweislich ist Geld.
Wie das?
Ausweislich ist Geld ist Aufstiegsfortbildung über Abitur.
Ja. Aber das war eben ja
aber wird mit 3b und 4 zusammengefasst. Weil sozusagen
das hat ja einen Grund, warum es
ich habe über Gleichwertigkeit im Blick auf Hochschulzugang etwas gesagt. Das ist was anderes. Ja, aber Herr Klöß, Sie sind an der Frage.
Ja, also wir sind auch keine Daten bekannt, die das in irgendeiner Weise qualitativ belegen können, aber es fängt ja damit an, dass ein hoher Aufstiegsfortbildung einfach schon temporär was völlig Unterschiedliches verstanden werden kann. Also Sie haben ja Meisterberufe, da haben Sie eine Ausbildung von 4 Monaten, dann haben Sie natürlich viel Berufserfahrung, die dazu kommt, und dann haben Sie andere Meisterqualifizierungen, wo wirklich auch eine lange Qualifizierungszeit dahinter steht. Und also man kann innerhalb der Fortbildungen das schon nicht vergleichen, also schon nicht auf einen Level setzen. Also von daher wäre ich doch sehr vorsichtig mit solchen.
Also ich brauche von der Meister- und Fachwirte- und Technikerebene, und
ja,
die ist ziemlich konsistent. abgedeckt, qualifikatorisch abgedeckt.
So, die Diskussion zeigt ja, um die erste Frage von Herrn Schlichter aufzunehmen, dass wir bei dem gemeinsamen Ziehen am gemeinsamen Strang immer mal wieder doch einen kleinen Rückschlag haben. Also, was die berufliche Seite, die Hochschulseite belangt, das ist ja nur ein Klassiker eigentlich schon seit. Seit vielen Jahrzehnten, soweit wir so durch den DQR und EQR werden wir so, Gott will, irgendwann ja dann doch dort einen Versuch haben, eine Nomenklatur zu haben, jedenfalls dieses Einstufungsthema einer vorläufigen, nicht nur auf Kompetenzen beruhender Zuordnung überführen. Also das kann schon an der Ecke helfen, diese Analyse. Mal gucken, wie das Rennen ausgeht. Es sind wahrscheinlich genug Personen im Raum, die wissen, wie der aktuelle Stand der Dinge innerhalb des Ministeriums ist dazu. Aber vielleicht ist ja jemand aus dem Kreis, der was sagen möchte. Also Herr Schlicht, Ihre Frage nach dem Superministerium, nein, kein Superministerium, bloß nicht.
Ja, aber wie organisiert man das dann?
Ja, indem man zum Beispiel darauf hinweist und hinwirkt, dass alle Pfeile politischen Handelns in die gleiche Richtung zeigen. Nämlich, dass wir in welcher Größenordnung auch immer ein durch die schiere Wucht der Demografie jedenfalls abnehmendes Arbeitskräfteangebot haben, ein abnehmendes Potenzial, aus dem wir Ersatzbedarf schöpfen können. Vielleicht kann man sich auf den Punkt ja einigen. Wie stark dieses Delta ist, ist dann auch eine Frage der unterschiedlichen Methoden. Aber da ist ein Delta. Das tut sich einfach auf. Was wir nicht durch Zuwanderung nebenbei schließen können. Diese Replacement Migration, die wir brauchen, um die Lücken im Arbeitsangebot zu schließen, übersteigen bei weitem das, was wir haben, gehen über 500.000 pro Jahr Nettozuwanderung heraus. Herr Beck, Sie haben völlig zu Recht gesagt, die 12. koordinierte BVB arbeitet mit 100.000 Nettozuwanderung. Im letzten Jahr 5 hatten wir etwa 25.000, in den letzten 3 Jahren hatten wir Nettoabwanderung. Also allein diese 100.000 sind schon sozusagen sehr optimistisch, haben Sie ja auch betont. Also es würde reichen, wenn alle Ressorts zunächst mal alle Pfeile politischen Handeln auf die Richtung ausrichten, dass wir ein Arbeitskräfteangebotsthema irgendwie haben und alle Maßnahmen daraufhin auch gewisserweise mit Zielen unterlegen, dazu helfen, dass Arbeitskräfteengpässe vermieden werden können. Das wäre schon eine ganze Menge. Und dann würde auch eine zweite Ebene hinzukommen, nämlich die föderale Diskussion, die verschiebbare Diskussion, auch was die Finanzströme anbelangt. Die müsste sich auch zumindest gedanklich darauf verpflichten lassen, darauf zu wirken, dass wir nicht auf der einen Seite durch politisches Handeln und erste Schwelle fiskalische Kosten entstehen lassen, die an der anderen Stelle irgendwo aufgefangen werden müssen. Damit wäre eine ganze Menge schon gewonnen. Ein paar Benchmarks, ein paar Verantwortlichkeiten definieren und wenn es dann nicht funktioniert, auch vielleicht sagen, dann müssen wir was ändern. Also kein Superministerium.
Aber sowas, also ein erweiterter Bildungsgipfel, einmal im Jahr. Könnte das was ändern?
Wir haben ja einen Ausbildungspakt. Einen Fachkräftepakt haben wir noch nicht.
Nein, aber es geht ja.
Ich will nicht weiter. Entschuldigung. Nicht weiter, bitte, aber gleich sind Sie auch dazu.
Also, ich weiß nicht, ob, also nach dem letzten Bildungsgipfel würde ich das nicht für das optimale Instrument halten, wenn ich das mal so etwas ungeschützt sagen darf. Aber kooperative Verwaltung. Das ist sicherlich etwas, worum man nicht herumkommt. Ich will Ihnen das an dem Beispiel, das ich schon angedeutet habe. Wenn so etwas wie eine, wie immer, marginale Bildungsrendite durch die Demografen, wir aber den Bedarf, also die entsteht, wenn überhaupt, nur im allgemeinbildenden Schulwesen. Das haben wir einigermaßen genau, glaube ich, recherchiert. Wenn wir, und das heißt, die entsteht bei den Länderfinanzministern. Wir werden aber den Bedarf sehr stark, also einen Zusatzbedarf, sehr stark in der frühkindlichen Bildung haben, im Übergangsmanagement. Das sind alles eher kommunale Aufgaben als Länderaufgaben, die da etwas leisten müssen. So, wie schichten Sie jetzt die Gelder um? Sie kriegen es gar nicht hin, wenn Sie nicht lockere Koppelungen der unterschiedlichen jetzigen Verwaltungen und Verantwortungsträger schaffen. Ich glaube, es geht nur über wirklich kooperative Formen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt demnächst
wieder eine grundlegende Verfassungsänderung. Das dauert so lange, bis da einvernehmen steht, dass die wirklich andere Wege finden müssen. Und ich, wenn, also man muss sehr vieles auf den unteren Ebenen haben. Also man muss sehr vieles, sagen wir mal, auf kommunaler Ebene als Kooperative. Also es gibt da ja Modelle also von kommunalen runden Bildungstischen und ich weiß nicht was alles. Ich bin kein Verwaltungsexperte und kann darüber wenig sagen, aber aus der amerikanischen Politikwissenschaft ist dieses Prinzip lockerer Kopplung zwischen Instanzen an und für sich ein ganz sinnvoller Weg, weil sie zur Kooperation gezwungen werden und da die inhaltliche Seite im Vordergrund steht und nicht die Kompetenzzuschreibung durch Gesetze im Vordergrund steht. Und das ist eigentlich der Problem. Jetzt zu dem Problem
Sie von wollen Ihre Antwort noch?
Zumindest, ja. Dann haben wir noch insgesamt.
Ja, so etwa 10 Minuten.
Ich wollte jetzt noch etwas
zu Martin, danke. Er war dabei.
Und? Ja, Entschuldigung, Herr Klöß.
Entschuldigung, der Martin noch Antwort auf die MINT-Frage.
Malte kriegt doch zwei davon, ja.
Wir haben das Angebot gegenüber gestellt, jetzt 2008 gegenüber gestellt und das differenziert nach Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, MIN-Bereich und den T-Bereich, die Ingenieure, die immer wieder im Mittelpunkt stehen, die haben wir ausgekoppelt, weil da die Bedarfssituation so sein wird, dass die Ausscheiden nicht ersetzt werden können bei Status Quo-Extrapolation der Absolventen. Und wir haben eine differenzierte Situation in den MINT-Engpässen zwischen den MIN und den T-Bereichen. Der T-Bereich ist der eigentliche Engpassbereich, nicht die Chemiker und auch nicht die Physiker und auch nicht die Mathematiker per se, aber die Ingenieure sind es. Und deswegen meinen wir, da kann man eben auf dem Status Quo heute kann man sagen, das sind Engpässe schon heute, den Befund mag ich nach wie vor und der wird sich eher akzentuiert.
Können Sie vielleicht diese Folie nochmal sehen? Ja. Also für mich ist das ein bisschen schnell gegangen. Ja, das haben Sie gar nicht selbst erklärt.
Das war das Problem.
Weil das der Kontrast auch ist zu den Ausführungen Herrn Winters.
Ja, ja. Bin ich auch gespannt drauf.
Dann darfst du noch zu der Frage nach dem Weiterbildungsbegriff.
Dann ich darf auch was von mir
sagen. Da darfst du natürlich auch was sagen. Da bin ich jetzt davon ausgegangen, dass du sowieso was dazu sagst.
Sie können schon mal. Ja.
Diese, genau.
Genau.
Es geht ja um die Summenzeile unten. Ne?
Die sollten Sie ja nicht
passieren, also,
ja. Das tun Sie auch.
Also wir haben jetzt eine Absolventenzahl von 86.000.
Ja, Erstabsolventen.
Ja. Ja, und in den nächsten Jahren scheinen deutlich geringere Zahlen aus.
Nur durch Demografie. Ja.
Nur durch Demografie, okay.
Jährlich Ersatzbedarf durch Demografie, durch Ausscheiden. Ja.
Das heißt, wir können aus diesen 86.000, wenn wir die Zahl in den nächsten Jahren halten können, Expansion in diesem Beschäftigungssektor gestalten.
Okay, dann heißt die Differenz
Expansion. Ob das Luft, das hinreicht, ist was anderes.
Ist Luft für Expansion. Aus der Vergangenheit vermuten wir, dass der Expansionsbedarf dann nicht gedeckt werden kann.
Ja, ähnlich. Ja, das Problem bei der ganzen Rechnung bei MINT ist, dass eben nur 56-57% der Personen, die eine solche Ausbildung durchlaufen haben, in diesen Berufsfeldern bleiben.
Völlig richtig.
Das heißt, viele verlassen das, weil sie natürlich Bereiche finden, wo sie ein attraktiveres Angebot bekommen, klar, als in den klassischen
Mentoren. Hat ja Gründe vielleicht.
Ja, das hat umgekehrt. Das hat sehr große Gründe. Das heißt also, das Problem ist, für denjenigen, der einen solchen Ausbildungsgang aufnimmt, ist es hochattraktiv, genau dieses zu tun, weil er auf jeden Fall die Chance hat, in seinem angestammten, Anführungszeichen, MINT-Beruf unterzukommen und darüber hinaus eine hohe Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt zu haben.
Die
MINT-Unternehmen klagen natürlich deswegen darüber, weil sie auf der einen Seite sich nur aus den MINT-Absolventen rekrutieren können, ihr Personal rekrutieren können, aber auf der anderen Seite scheinbar nicht so attraktiv sind, dass sie, vergleichbar den Ärzten beispielsweise, mehr bei sich halten können. Immerhin wandern knapp die Hälfte, also ein paar 40%, wandern ab in andere Berufe.
Ja, das belegt ja gerade die Attraktivität dieses Berufsfeldes. Ja, wo ein ausgeübten Beruf ist mit diesen Qualifikationen.
Ja.
Und ist gleichzeitig der Anspannungsindikator, dass es dort Engpässe gibt.
Ja, aber das Problem ist, dass.
Nein, aber Sie haben auch noch. Herr Helmut muss ja weiterreden. Er muss nämlich auch sagen, dass die Unternehmen etwa 50% ihres MINT-Bedarf aus anderen Berufssektoren decken. Die Flexibilität ist bei beiden vorhanden.
Ja.
Also, darin unterscheidet sich die MINT-Beruf von einem Lehrerberuf.
Ja.
Der muss irgendwie meistens im öffentlichen.
Die MINT können woanders unterkommen. Das kann nicht jeder. Und das ist ein Beleg dafür, dass diese Qualifikationen von der ausgeübten, von den erlernten Berufen hochattraktiv sind.
Ja.
Vorstandsvorsitzender von VW, der muss vielleicht Ahnung haben von, wie Autos gebaut werden. Das ist doch ein Beleg dafür, dass es einen hohen Sogeffekt nach diesen MINT-Qualifikationen gibt, die auch woanders beschäftigt werden können als nur in den MINT-Unternehmen.
Ja.
Und das macht dann deutlich, dass wir hier ein Engpassphänomen haben. Das ist sogar das, die Bestätigung für ein Engpassphänomen, nämlich nicht, wie Sie
das
sagen,
dass
die Dienste dafür das Fachkräfte eingesetzt sind.
Das ist aber nicht das Problem seitens der Ausbildung. Wir bilden genügend aus. Das Problem ist natürlich, wo viele waren andersrum. Sie können einen Vorstandsvorsitzenden die Tätigkeit eines Wirtschaftswissenschaftlers kann natürlich ein Ingenieur ausüben, aber Sie können dafür genauso gut auf Volkswirt.
Wir müssen noch viel mehr Qualifikationen ausbilden, weil so viele von denen auch woanders noch einen guten, attraktiven Job finden, weil sie auch mal Qualifikationen haben, die anderswo hochattraktiv sind.
Ja. Richtig. Das ist kein Problem. Aber die Frage ist doch, warum werden dann diese Personen in den anderen Berufen nicht durch diejenigen ersetzt, im Ersatzbedarf, die diese Qualifikationen, aber warum haben die eigentlich dahin gehört? Andersrum für mich als Frage, welche Qualifikationen müssen eigentlich die Personen mitbringen, die durch Ingenieure in anderen Berufsfeldern ersetzt worden sind?
Man muss einfach sehen, es gibt keine 1:1-Zuordnung von erworbener fachlicher Qualifikation zu ausgeübter Berufstätigkeit.
Ja,
diese 1:1-Zuordnung gibt es doch nur in hochregulierten Berufsfeldern, wie zum Beispiel bei Ärzten, bei Lehrern partiell, da sind wir gerade dabei, auch das erheblich durchlässiger zu gestalten. Ansonsten gibt es im Verhältnis von erworbener Fachqualifikation und ausgeübter Berufstätigkeit ein hohes Maß an Substitutionsspielräumen in beide Richtungen. Und wenn ein Ingenieur zum Beispiel in einer Managementposition in einem Unternehmen tätig ist, dann ist das zwar fachfremd, aber es ist durchaus positionsadäquat. Und ich würde nicht sagen, dass der jetzt irgendwie fehlqualifiziert ist.
Das ist richtig. Und genau das war das Problem, was man früher hatte, wenn man versucht, den erlernten und ausgeübten Beruf in Passung zu bringen.
Ja.
Unsere Überlegung war aber eine andere. Wir sind nämlich hingegangen und haben in den Berufsfeldern Berufe zusammengeführt, die ähnliche Tätigkeitsmuster haben. Wir sind nicht, die Zusammenführung von der Berufsfelder, 54 Berufsfelder, funktioniert nicht über die Zusammenführung von einzelnen Berufen anhand ihrer Bezeichnung in den Berufskennziffern, sondern über die Clusterung der Tätigkeiten.
Ja.
Das heißt, ich habe in den MINT-Berufen Personen, die forschen, entwickeln. Wenn ich aber jetzt einen Ingenieur in einem Berufsfeld finde, der mir sagt, Organisation, dann stelle ich mir die Frage, oder Management, dann stelle ich mir die Frage, muss das ein Ingenieur sein? Das heißt, er macht eine Tätigkeit, die nicht dem entspricht, was ich normalerweise einem Ingenieur unterstellen würde, was seine
Stelle. Ich glaube, wir kommen da
nicht rein. Diese Frage würde ich so auch nicht stellen, muss das ein Ingenieur sein. Das kann
es. Kann.
Ja.
Können
aber
auch
anders. Können aber auch anders.
Dagegen
jede Art
von Determinismus ist nicht berufliche Mobilität.
Ja, aber
der führt dazu, dass bestimmte Grundqualifikationen, erlernte Qualifikationen hochattraktiv sind, auch in anderen Einsatzfeldern. Und deswegen gibt es eine MINT-Lücke, und die ist bedeutsam für die Volkswirtschaft, weil sie im Kern sich
schon. Also an der Stelle bin ich da gekommen.
Martin.
Also ich glaube, Frau Harenberg wollte noch zu der Tabelle.
Nee, also wenn ich glaube, jetzt ist es klar, wenn man bedenkt, dass das eben der jährliche Ersatzbedarf ist. Ich habe den auf den oben genannten Zeitraum
Jährlich.
Das ist jährlich, und das ist ja, dann ist es klar.
Durchschnittlich
jährlich.
Für diesen Zeitraum,
genau.
Genau. Ja, aber da liegt nun trotzdem ein Problem noch drin, denke ich. Weil das ja eine rein schematische Rechnung, die genau diese Substitutionsprozesse, die Herr Helmrich erwähnt hat, nicht mit einbezieht. Und wenn Sie sich jetzt mal, Sie haben darauf, das Stichwort kommt von Ihnen, wenn Sie sich die Statistik der offenen Stellen und
der
registrierten Arbeitslosen anschauen und jetzt, das habe ich jetzt wegen dieses DEAT-Präsidenten gemacht, sich nicht die Bestände nur anschauen, sondern die Zu- und die Abgänge. Was stellen Sie damit Erstaunen fest, dass zum aktuellen Zeitpunkt die Zugänge in Arbeitslosigkeit, zur Arbeitslosigkeit in den MINT-Berufen etwa doppelt so hoch ist wie die Zugänge zu den offenen Stellen. Also wir haben offensichtlich extreme Passungsprobleme, ob die regional sind, ob die branchentypisch sind oder was auch immer. Die haben dann aber überhaupt herzlich wenig mit dem Ausbildungsberuf jeweils zu tun, sondern haben mit spezifischem Bedarf von Unternehmen etwas zu tun. Sonst könnte diese Relation nicht zustande kommen. Ich war fast erstaunt, wie das eigentlich überhaupt möglich ist, wobei gleichzeitig die Gesamtbestände auch, also der Arbeitslosen in den MINT-Berufen zwischen 2009 und 2010, Ende August-Zahlen, abgenommen haben. Also das heißt, es ist ein Teil absorbiert worden, was aber nicht hindert, dass die Fluktuation extrem groß zwischen offenen Stellen und mit einem Übergewicht immer noch an Zugängen zur Arbeitslosigkeit.
Dazu darf ich nicht mehr. Ne?
Bitte.
Nur Herr Becke, also die Zahlen stehen zufällig unten drunter, weil sie aus dem September kommen, 24.000. Also nochmal zur MINT-Lücke. Es gibt registrierte Arbeitslose, es gibt gemeldet offene Stellen. Die Stellen gegenüber und bei den registrierten Arbeitslosen rechnen wir mit Meldequoten. Wir wissen, dass die Meldequoten im MINT-Segment etwa 14% sind. Die Arbeitsagentur ist jede siebte nur bekannt. Und mit dem Faktor kann man hochrechnen. Der ist ziemlich stabil. Und völlig richtig ist auch, dass das von Bergwerkingenieuren zu Straßenbauingenieuren nochmal fundamental schwankt. Und das zwischen Nordmecklenburg und Baden-Württemberg ist unterschiedlich. Das ist natürlich die Durchschnittsbetrachtung, wie wir es sehr hellmütig jeder von uns macht. Das ist eine Durchschnittsbetrachtung.
Ja, ja.
Der Punkt ist für mich relativ eindeutig, dass wir an der MINT-Ecke aktuell Engpässe haben. Und dass die eher zu als abnehmen werden. Okay.
Gut. Wir haben jetzt noch etwa 3 Minuten.
Nein, aber darf ich noch eine Antwort auf deine Frage weitergeben? Wir sind weit davon entfernt, Weiterbildung nur als Weiterbildungskurse zu definieren. Und wir haben ja nun vor Jahrzehnten schon weiter da am gemeinsamen Strang gezogen und den Gesamtbereich auch informeller Form des Lernens im Erwachsenenalter als ganz wichtig angesehen. Ja, aber jetzt kommt ja der Clou der Sache. Wir sind dem ja im Bildungsbericht 2008 nachgegangen und haben also formalisierte und weiter und informelle Weiterbildung zueinander in Beziehung gesetzt. Und was zeigt sich, die sind nicht etwa substitutiv, sondern komplementär. Also dass diejenigen, die viel formalisierte Weiterbildung machen, eben auch stärker in den Genuss von Arbeitsorganisationsformen kommen, in denen sie auch informell noch lernen können. Aber ich stimme Ihnen sofort zu, die Aufgabe der Unternehmen, gerade angesichts des ja immer noch verbleibenden großen Anteils von Geringqualifizierten ist, die Arbeitsorganisation lernintensiver zu gestalten, damit eine selbstständige Anpassung an Veränderungen nicht nur in dem Betrieb, in dem Sie gerade arbeiten, sondern gerade auf dem Arbeitsmarkt darstellt. Sie wissen doch, dass wir mit Ihrem Bereich bei der Entwicklung eines neuen Entgelttarifvertrages genau darauf so viel Wert legen und von Arbeitgeberseite darauf so viel Wert gelegt wurde, dass man um Gottes Willen, weil die Fluktuation und die Unsicherheiten so groß sind, den Beschäftigten lernförderliche Arbeitsmöglichkeiten auch bescheiden durch Rotation, durch Fluktuation und so etwas. Aber wir sind dann, aber das erfordert eine andere Form von Anstrengung, die wir im Augenblick nirgendwo gebündelt haben. Und es wäre wichtig, das zu forcieren.
Ich habe mich bezogen auf Ihre Darstellung zum Thema vorhin.
Das stimmt auch, das war nach.
Und das fand ich sehr, sehr kurz gegriffen. Deswegen habe ich das auch so deutlich hier ausgesprochen.
Ja, da haben Sie recht.
Gut, dann schließe ich jetzt, also zugegebenermaßen können wir jetzt noch eine halbe Stunde oder länger weiter diskutieren. Aber wir unterliegen etwas dem Zeitregiment der gesamten Veranstaltung. Außerdem brauche ich jetzt noch ein paar Minuten, um einen Ertrag zu formulieren, den man anschließend präsentieren kann. Also danke für Ihre Teilnahme, danke nochmal für die beiden Präsentationen und wir sehen uns um 3:30 Uhr. Um 3:30 Uhr dann Empfehlung wieder. Ja.